Live auf der Lehramt.
Ich hatte vor ein paar Jahren meine damalige Mentorin getroffen aus dem REF und wir haben uns schon immer super verstanden. Und ihr habe ich dann so im Gespräch mitgeteilt, ja, ich habe vor, die Schule zu verlassen. Und da sagte sie zu mir, du damals im REF, da hast du schon gesagt, ich glaube, den Job mache ich nicht für immer. Ich war schockiert. Das wirklich? Seit dem REF? Also dieses Bewusste, ich möchte diesen Job nicht mehr machen, der kam für mich erst viele Jahre später. Aber ich habe das scheinbar damals im Referendariat schon gesagt.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute wieder eine Gästin an die Seite geholt, nämlich die liebe Tina. Tina, wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch geführt, denn wir haben uns seit einiger Zeit nicht gesprochen und es hat sich sehr viel ereignet, was wir heute unbedingt hier vor der breiten Öffentlichkeit publik machen sollten, beziehungsweise worüber ich gerne mit dir reden möchte, denn deine Geschichte ist ein bisschen ungewöhnlicher als vielleicht andere Aussteigergeschichten. Hallo Tina, wie schön, dass du da bist.
Hallo Isabel, danke für die Einladung zum Podcast, hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Du hast dich neulich nochmal gemeldet, so im Nachgang des Coachings und hast davon berichtet, dass du dich mit deiner Fokusgruppe nochmal getroffen hast und überhaupt, dass bei dir ganz viel passiert ist.
Ja.
Und dann platzte die Bombe, mit der ich auch nicht gerechnet habe, nämlich du machst jetzt in Eis, in Speiseeis und
richtig,
bist jetzt das Odenwalder Eismädchen.
Wie genau.
Abgefahren von der Grundschule hinter die Eistheke. Und darüber wollen wir heute reden.
Ja, es klingt verrückt, ist auch immer noch irgendwie verrückt in meinem Kopf, aber ja.
Sehr schön. Dein Fokusgruppentreffen, ihr habt euch zum ersten Mal im realen Leben gesehen, ne? Und ihr kennt euch aber schon seit Ende 2022, ist das richtig? Da hast du gestartet bei uns, ne?
Genau. Im Dezember 2022 bin ich bei euch am Campus eingestiegen. Und damals sind wir ja in diese Fokusgruppen zugeteilt worden. Und ich hatte echt riesiges Glück, weil diese Gruppe, es sind so wertschätzende Menschen drin und wir haben uns wirklich regelmäßig getroffen während der Campuszeit und ausgetauscht. Und ja, im Prinzip ist es ja so, dass jeder irgendwie ja die gleichen Sorgen, Ängste, Probleme hat. Und wir lagen da einfach auf einer Wellenlänge und es hat super gepasst.
Das freut
Problem
mich.
Bei dem Ganzen war nur, wir waren halt alle zerstreut. Eine aus Berlin, dann eine oder beide, zwei aus der Nähe von Karlsruhe, durch ganz Deutschland verteilt. Wir haben immer gesagt, wir müssen uns mal treffen, wir müssen uns mal treffen. Ja, und das haben wir jetzt tatsächlich nach so langer Zeit dann endlich umgesetzt.
Ne? Toll. Ja, genau, unsere Fokusgruppen, da nehmen wir keinen Rücksicht auf wo wohnt wer, sondern führen euch einfach wild zusammen. Manchmal gucken wir so ein bisschen nach Schulformen oder anderen Aspekten, aber es war wirklich eine wilde Mischung. Und
ja. Wo
habt ihr euch getroffen? In der Mitte Deutschlands oder?
Sozusagen, genau, wir waren in Marburg gewesen.
Okay.
Ja, da haben wir geguckt, so ungefähr für jeden ähnlich gleich lange Anfahrt. Und im Prinzip war es egal. Also wir wollten uns einfach treffen und das hat gepasst. Jeder konnte und haben uns da eingemietet in ein Hotel mit schön Frühstück. Und dann haben wir die Altstadt unsicher gemacht, sind ein bisschen bummeln gegangen und haben uns halt einfach ausgetauscht und endlich halt mal live gesehen. Also,
wie schön.
Ja, das war wirklich, war an der Zeit gewesen.
Wie schön. Und davon sind auch schon fast alle raus aus dem Schuldienst, ne?
Ja, tatsächlich.
Da hat sich ja echt
vier sind raus.
Viel getan über die Spanne von ja, 2,5 Jahren. Ja, Dezember 22. Ja, fast 3.
Ja.
Okay. Ja, wie war das denn, als du bei uns gestartet bist? Hol uns mal ab, an welchem Punkt du standest. Also, du warst zu dem Zeitpunkt Grundschullehrkraft.
Genau,
und
ja.
Und standest an welchem Punkt? Was waren deine Überlegungen zu der Zeit?
Ja, ich kam so nach einem Burnout, muss ich sagen. Burnout, ich war dann in der Klinik gewesen und ich wusste, okay, jetzt muss ich was ändern. Ich hatte mir dann nochmal ein Jahr Elternzeit genommen, Das hatte ich noch übrig gehabt. Und ja, mein Sohn wurde eingeschult, meine Tochter, die kam in die 5. Klasse, und ich wollte mir einfach die Zeit für meine Kinder nehmen, weil die hatte ich einfach während der Schulzeit nicht ausreichend Zeit. Und ich habe dieses Jahr der Elternzeit einfach auch genutzt, weil es an der Zeit war, ja, mich anders zu orientieren. Und diese Auszeit hat mir echt gut getan, weil so in diesem Schultrubel, wenn man so eingespannt ist, dann hat man doch keine Möglichkeit, mal in Ruhe über Dinge nachzudenken. Und ja, da bin ich bei euch gestartet, weil ich wusste, ich muss was tun. Ich habe deinen Podcast schon ganz lange verfolgt und habe auch ganz, ganz viel da mitgenommen. Habe mich in vielen Folgen wiedererkannt. Viele Aha-Momente hatte ich gehabt. Also es war wirklich, du hast Dinge angesprochen, für die ich einfach auch keine Worte gefunden habe, ne, die ich gar nicht beschreiben konnte. Und es waren schon ganz viele wertvolle Sachen dabei. Und ich hatte auch dein Buch gekauft. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt muss ich in Campus, weil es geht jetzt nicht anders. Weil man kann sich irgendwie bis zu einem gewissen Grad zwar selbst helfen, aber ich finde, genauso wie auch in der Klinik nach dem Burnout, man kann bis zu einem gewissen Punkt das vielleicht selbst bewältigen, aber irgendwann ist es schön, Hilfe zu haben. Und das habe ich im Campus erfahren. Also allein die Tatsache, ja, mich mit mir selbst zu beschäftigen, ne? Also ihr habt ja ganz viel Wert drauf gelegt, erstmal, was sind meine eigenen Werte? Wer bin ich? Was mag ich, was mag ich nicht? Welche Dinge passen zu mir, welche passen nicht zu mir? Und das war so eine ganz wertvolle Arbeit an mir selbst. Und die hat mir wirklich weitergeholfen. Also die hat so den Grundstein gelegt für alles, was jetzt danach gekommen ist.
Oh, schön, das freut mich sehr zu hören.
Ja.
Wie lang warst du denn insgesamt Grundschullehrkraft? Also ich sag war, weil du bist ja raus, ne? Und wie
Ja.
lang war das jetzt von Ref bis Schluss?
Das waren jetzt inklusive Ref 22 Jahre. Ja.
Das ist echt eine Hausnummer,
Ja.
ne?
Also mit Elternzeit dazwischen und tatsächlich nach dem Ref hatte ich keine Anstellung gefunden. Das war zu dem Zeitpunkt noch so. Und da habe ich mir dann eine Alternative überlegt, das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Ich wollte als Flugbegleiterin arbeiten. Und hatte aber nach dem Abi, hat die Bewerbung nicht geklappt. Und das habe ich dann tatsächlich nach dem Ref gemacht. War ich ein Jahr als Flugbegleiterin und bin danach wieder in die Schule zurückgekehrt.
Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Es gibt so einige Lehrerinnen, die Flugbegleiterinnen-Historie haben und mal eine Zeit
Ja.
lang rumgejettet sind.
Ja.
Oft natürlich Personen, die nicht direkt in irgendeine Planstelle reingehen, ist ja klar. Ab Planstelle läuft das Leben relativ planbar. Darum heißt es ja auch
Ja,
Planstelle,
genau.
ne? Genau. Okay. Nach 22 Jahren, da macht man das natürlich nicht einfach mal so. Ich meine, das macht man sowieso nicht einfach mal so. Wie waren da die Reaktionen aus dem Umfeld in diesem ganzen Prozess? Du hast ja wahrscheinlich
Ja.
vorher schon mit deinem Partner gesprochen, Familie eingeweiht. Und das ist ja wirklich, also nach 22 Jahren hat man ja wahrscheinlich auch selber den Glaubenssatz, lohnt sich das denn überhaupt noch? Als wäre das Leben schon
Ja.
abgehakt, ne? Was war da so das Feedback von außen?
Ja, also mein Mann hat ja die ganze Zeit auch mitbekommen, was das bedeutet, Lehrerin zu sein, ne? Die Arbeitsbelastung, die Arbeitszeit, und alles, da hatte ich die volle Unterstützung, muss ich sagen. Also der hat es wirklich verstanden und stand hinter mir. Die Reaktion von der Familie, ja, das war ein bisschen schwieriger. Mein Papa selbst ist auch Beamter, also kein Lehrer, aber als Beamter tätig gewesen. Und das ist noch so die Generation Sicherheit, ne? Beamtentum, sicheres Einkommen, sichere Rente. Das war ein bisschen schwieriger. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich bin jetzt über 40. Irgendwann muss ich mal zu mir stehen und machen, was ich möchte und worauf ich Wert lege und nicht, was die anderen von außen von mir verlangen oder was ich denke, was die Leute eben von mir wollen. Und das war mir ganz wichtig und es war teilweise schmerzhaft, also emotional, das auch mitzuteilen. Es ist jetzt Schluss für mich. Also gedanklich war ich schon früher raus, definitiv. Bis zur endgültigen ja, Kündigung sozusagen. Hat es dann doch noch ein bisschen gedauert, weil ich eben die Zeit nach der Kündigung eben vorbereitet habe. Ne? Also ich habe da einiges dafür getan, dass ich dann nicht danach auf der Straße sitze.
Zu dem Zeitpunkt, als du bei uns gestartet bist, gab es denn da schon eine Vision von Selbstständigkeit oder hast du noch alles offen gelassen, vielleicht auch erstmal in Richtung Anstellung geguckt oder hattest du schon Ideen?
Nee, ich war tatsächlich komplett offen. Also auch, ob ich überhaupt rausgehe, das war gedanklich schon auch viele Jahre in meinem Kopf, aber das ist immer so was, ja, ich gehe mal irgendwann raus. Also ich hatte vor ein paar Jahren meine damalige Mentorin getroffen aus dem Ref und wir haben uns schon immer super verstanden. Und ihr habe ich dann so im Gespräch mitgeteilt, ja, ich habe vor, die Schule zu verlassen. Und da sagte sie zu mir, du damals im Ref, da hast du schon gesagt, ich glaube, den Job mache ich nicht für immer. Das war mir gar nicht bewusst. Also ich war dann gleich so ein bisschen, ich war schockiert. Wirklich? Seit dem Ref? Also dieses Bewusste, ich möchte diesen Job nicht mehr machen, der kam für mich erst viele Jahre später. Aber ich habe das scheinbar damals im Referendariat schon gesagt. Ja.
Okay. Aber ich meine, ich spreche ja ganz viel mit Personen, die viele Jahre im Schuldienst waren. Und ein anderer Weg wäre ja, naja, dann versuche ich mich halt die nächsten 20 Jahre irgendwie zu arrangieren. So viel Teilzeit wie möglich. Und weiß, vielleicht geht es ja irgendwie in diesem System weiter. Und falls ich aber doch irgendwann nochmal krank ausscheiden sollte, dann wäre vielleicht ja auch der Weg zum Amtsarzt und vielleicht ist das Thema Frühpensionierung ja dann auch auf dem Tisch. Aber aussteigen, das ist dann doch zu radikal. Wie ist deine Haltung? Also es ist natürlich eine vollkommen individuelle Entscheidung, das ist klar, ne? Also jeder Weg hat seine Gründe. Aber dieser Weg hätte ja für dich vielleicht auch sein können.
Ich glaube, so diese Frühpensionierung, da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich gern arbeite und da auch meine Erfüllung drin sehe. Also wenn ich was machen kann, was mir unheimlich viel Spaß bereitet, dann ja, das wertet mein Leben ja auch auf. Also so habe ich das empfunden. Deswegen kam es für mich nie in Frage, irgendwie nichts zu tun oder frühzeitig. Also ich habe den Gedanken, ach, ich möchte nicht mehr und ich quäle mich vielleicht noch durch, den hatte ich tatsächlich auch schon bestimmt 10 Jahre, muss ich schon sagen. Also das ging schon relativ lang. Das Ganze hat sich halt durch die, gerade so durch die Elternzeit, ich habe zwei Kinder, zweimal Elternzeit gehabt, das hat sich irgendwie dann wieder verschoben. Ich habe dann gesagt, ja, in der Elternzeit, ich guck mal, was ich machen kann, ich mache dann was anderes. Aber dazu kam es einfach nicht, weil meine Tochter, die mich schon sehr ja, beansprucht mit ihrem Verhalten. Wir haben jetzt schon seit 2, 3 Jahren die Diagnose ADHS. Das hat mir schon sehr viel Kraft gekostet und ich hatte einfach auch gar keine Chance, freie Gedanken zu haben und mich damit zu beschäftigen, was könnte ich denn noch tun? Also bin ich halt dabei geblieben. Ja, dann kam das zweite Kind und es hat sich immer alles noch mal rausgezögert. Und ich muss sagen, so diese Abstandserfahrung, von der hattest du ja auch schon oft in deinem Podcast gesprochen, die hat mir dann tatsächlich geholfen. Für mich war die Corona-Auszeit eine berufliche Vollbremsung. Also wirklich, ich hatte zu dem Zeitpunkt Teilzeit, hatte nur Fachunterricht, also keine Klassenführung. Danach hatte ich auch am Anfang erstmal keine große Arbeit, ne? Ich war dann eingesetzt in der Notbetreuung und dann habe ich da gesessen mit ein paar Kindern. Wir haben zusammen Hausaufgaben gemacht, wir haben gelernt und das war für mich so, oh, so entspannend, wo ich gedacht habe, hey, es gibt Leute, die diesen Job machen und dafür Geld kriegen und das ist ein Job. Und das ist nicht rumrennen und von A nach B und Klingel hier, dann Pause da. Das war so entspannend und so entschleunigend. Und ich habe nur gedacht, ja, wow, was machst du eigentlich? Und ich glaube, da ist es mir so richtig bewusst geworden. Dieses raus, komplett raus aus diesem Job. Und dann eben zusätzlich die Arbeit an mir selbst, ne? Also einmal eben in der Klinik und dann auch in eurem Campus. Und ich bin dann in die Schule zurückgekommen und habe wirklich wie als wäre ich, würde die ganze Szenerie von außen betrachten. Ne? Alle, jeder rennt in seinem Hamsterrad und versucht, dieses ganze Pensum irgendwie zu schaffen und von A nach B und klingeln hier. Und ich habe irgendwie nur da gestanden und habe gedacht, boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja verrückt. Also, ich habe echt ein tolles Kollegium gehabt, muss ich ja mittlerweile sagen. Auch eine tolle Schulleitung, eine tolle Schule. Also da hatte ich wirklich viel Glück und deswegen war ich auch, glaube ich, so lange an dieser Schule, weil ich mich einfach menschlich sehr wohl gefühlt habe. Aber die Kollegen haben teilweise, das soll jetzt doch nicht böse klingen, aber keinen Blick nach rechts oder links Zeit gehabt. Also ich weiß, wir haben uns früher ganz oft auch getroffen und haben private Feiern zusammen gehabt. Also wenn jemand Geburtstag hatte, dann sind wir eingeladen worden, da haben wir zusammen gefeiert oder jemand hat einfach mal eine Gartenparty geschmissen und davon war nichts mehr übrig. Also kein Treffen mehr oder ganz schwierig mal so ein Kollegiumstreffen. Da kamen dann vielleicht mal 8, 9, 10 Leute und wir sind ein großes Kollegium von über 20, also eine große Schule. Und das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Und ich fand es so, so schade, weil es das halt auch ausmacht. Aber ich kann es verstehen, wenn jemand eine Klassenführung hat, heutzutage und Vollzeit arbeitet, dann hat man einfach auch keine Kraft, keinen Blick, wenn man noch Kinder zu Hause hat, dann noch was anderes zu machen. Das fand ich so schade, ja.
Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich ganz offen gestartet, also es hätte auch auf eine Anstellung rauslaufen können, ne? Wie kreuzte denn dann das Thema, also Eiscreme ist ein Thema, ne? Aber Selbstständigkeit, überhaupt Selbstständigkeit, das ist ja was, das muss man echt wollen, ne? Also unabhängig davon, mit was man sich selbstständig macht. Hast du früher schon mal darüber nachgedacht, oh, ich könnte ja auch mein eigenes Ding hochziehen? Oder wann kam so dieser Gedanke auf, könnte ja auch statt einer Anstellung mich selbstständig machen?
Ja, ich hatte schon immer ganz viele Ideen im Kopf, immer schon. Und aber das Thema Selbstständigkeit, das ja, habe ich eher so abgehakt als ja, so ein Spleen, irgendwie so eine verrückte Idee. Und ja, weil keiner in der Familie eben selbstständig arbeitet und ich das daher nicht kannte. Und von daher war das für mich eher so, naja, gut, ich habe viele Ideen, aber das sind halt Ideen und Träume und Wünsche, ne? Dabei bleibt's. Und ja, im Campus bei euch war wirklich komplett offen, also in welche Richtung es geht. Ich habe dann tatsächlich überlegt, eine Anstellung, habe mir da schon ein paar Sachen rausgesucht, was ich gerne machen würde. Und das war alles komplett weg von Schule. Also es hatte mit Bildung oder Pädagogik gar nichts zu tun. Ich habe so über die Jahre auch rausgefunden, dass ich sehr gern kreativ tätig bin. Also ich habe zum Schluss in der Schule sehr, sehr gerne auch Kunst unterrichtet, wollte irgendwie in die Richtung gehen. Eigentlich das, was ich auch nach dem Abi schon machen wollte, ne? Ich wollte irgendwas Kreatives machen oder auch so Projektmanagement, weil mir sowas einfach liegt, Dinge zu koordinieren. Aber irgendwie bin ich da nicht weitergekommen, weil ich dachte, oh, ist irgendwie noch eine Ausbildung. Ich wäre bereit gewesen, aber das mit Kindern ist es dann doch immer ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Dann habe ich überlegt, tatsächlich gehe ich wieder zurück in die Fliegerei, weil das war mein absoluter Traumberuf, muss ich schon sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Da gab es aber keine Modelle, die so Arbeitsmodelle, die jetzt irgendwie gepasst hätten. Also zu dem Zeitpunkt war das so, dass irgendwie, vielleicht war es auch ein Wink des Schicksals, weil ich arbeite jetzt momentan Vollzeit. Also da hätte ich das mit der Fliegerei auch untergebracht. Aber ich denke, es musste so kommen, wie es jetzt gekommen ist. Und das ist auch gut so, weil ich bin echt glücklich, wie es jetzt momentan läuft und ja, hätten wir es gar nicht besser vorstellen können.
Ja, das freut mich sehr. Jetzt stelle ich mir vor, wie kam diese Idee zustande, wenn das tatsächlich doch noch so offen gestartet hat? Eines Tages standst du in der Schlange zur Eisdiele und dachtest, das könnte ich auch machen. Oder wie kam es denn dazu?
Ja, so ähnlich tatsächlich. Ich war in Berlin. Und zwar, das war schon, ich glaube, 2012 oder 13, da hat mein Bruder damals gearbeitet und gewohnt. Und wir waren in Friedrichshain unterwegs und waren in so einem kleinen Eiscafé. Und das war komplett anders, wie ich das eigentlich so von hier kenne. Und Und die hatten so ganz kreative, ausgefallene Sorten. Und es hat so lecker geschmeckt. Ich glaube, es war Guaveneis oder so irgendwas. Und da habe ich nur gedacht, oh, schade, dass es das bei uns nicht gibt. Ne? Also ich fände es total cool, auch so dieses Individuelle, so einen kleinen Laden. Und irgendwie, das war wieder so ein Traum.
Geil.
Ne? Ach, das könnten wir eigentlich bei uns auch machen. Aber das war immer so in meinem Kopf gewesen. Und ja, vor ein paar Jahren hat dann einer zu mir gesagt, eine Freundin, ja, warum machst du denn das eigentlich nicht, ne? Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja, warum eigentlich nicht, ne? Ich meine, klar, es kann schief gehen, aber warum eigentlich nicht, ne? Weil ich hab mir dann irgendwann gedacht, irgendwann, wenn das Leben mal vorbei ist, wenn ich die Augen zumache, ja, was bereut man? Oder was, ich will mir einfach nicht sagen, hey, hättest du doch damals, was wäre gewesen, wenn? Und das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt. Ja.
Okay, und dann saßt du abends mit deinem Mann auf dem Sofa und hast gesagt, du, ich glaube, ich eröffne ein Eisgeschäft oder wie, also irgendwie musst du ja
Nee.
rausgekommen sein mit der Idee.
Nee.
Das ist, ich stelle mir das echt sehr, sehr spannend vor. Auch die Reaktion deiner Kinder, also die sind bestimmt dein größter Fan jetzt. Mama macht selber Eis.
Definitiv, definitiv meine größten
Ja.
Abnehmer. Nee, also es hat tatsächlich noch gedauert und ich glaube, ich habe auch so einen Tritt in den Hintern gebraucht. Eine Freundin hat in ihrem Status so einen Hinweis für ein, wie soll ich das erklären, so regionales Förderprogramm gehabt. Das war ein Treffen, da ging es darum, alle, die eben Ideen für den Odenwald beitragen können, um den eben lebenswert zu machen. War ein Treffen geplant und da habe ich gedacht, ach komm, ich gehe da mal hin. Es ging auch um regionale Förderprogramme. Hab gedacht, ich gehe da jetzt einfach mal hin und höre mir das mal an. Und die Bekannte, die war gleich begeistert von dem, was ich eben vorhatte mit dem Eis. Ich habe das mal so spaßeshalber gesagt. Ja, meinte sie dann zu mir, sag doch das, stell das auf jeden Fall mal vor, das klingt förderwürdig und das ist total cool, die Sache. Ja, und da war ich auf diesem Event und habe dann im Anschluss daran mich mit denen getroffen, habe mein Projekt vorgestellt, und die waren alle total begeistert. Dann hieß es ja, schreib doch mal einen Businessplan, weil wir wollen ja auch wissen, ja, wie stellst du dir das vor, wie können wir das fördern und so weiter. Und dann war ich einfach mittendrin. Ja, weil Businessplan schreiben ist einfach irgendwas, was ich gar nicht mag. Das liegt so gar nicht, ja, in meiner Kernkompetenz. Aber ich habe mich da einfach durchgebissen und habe das Ding geschrieben. Und ich glaube dann einfach, wenn man so drin ist, dann entweder man hört auf oder man zieht es jetzt durch. Und ich habe dann Letzteres gemacht. Ich habe es dann durchgezogen, weil halt irgendwann so viel Arbeit da reingeflossen ist mit mindestens zwei verschiedene Angebote einholen und die Firmen beauftragen und was weiß ich alles, was dazu gehört. Und das war dann so viel Arbeit, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ziehe ich es durch. Ja.
Erklär doch mal dein Konzept. Also, das ist, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer noch nicht so ganz klar, ob du jetzt eine Eisdiele hast oder wie kann ich mir das vorstellen, das Odenwalder Eismädchen-Business?
Also ich habe keine Eisdiele, sondern es ist wirklich mobil. Das heißt, mich kann man buchen für Events, Firmenfeier, Hochzeiten, Feste und so weiter. Und ich komme dann vorbei mit meinem Wagen und verkaufe daraus dann Eis.
Ja, und den Wagen, den kann man auch sehen, wenn man dir auf Instagram folgt oder auf deiner Webseite mal schaut. Das ist so ein richtig toller Vintage-Wagen. Wo kriegt man sowas? Auf einer Gastromesse? Oder wie bist du an sowas dran gekommen? Das sind ja so, auch so ausgefallene Dinge, die du hast.
Ja, ich habe mich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und war dann auf der Suche nach einem Verkaufsmobil. Und ja, die Investition hat dabei eine große Rolle gespielt, ne? Also so ein selbstfahrendes Fahrzeug, wo man hinten nur noch die Klappe aufmacht, das war einfach für mich viel zu teuer am Anfang, weil ich ja auch nicht wusste, läuft das überhaupt? Ja, kommt es überhaupt bei den Leuten an? Also ich wusste halt einfach nicht, wie das Ganze Business dann im Endeffekt weitergeht. Und da habe ich mich dann für diesen Anhänger entschieden, der finanziell einfach noch machbar ist, ne, für so ein Start-up. Und Den kann man tatsächlich so kaufen mit dieser Eisvitrine. Also es gibt auch andere Modelle, da kann man dann mit Friteuse und Grill oder mit Crepe oder was weiß ich, gibt verschiedene Modelle. Und da habe ich mich für den entschieden und habe aber auch noch ein kleineres, das ist auch so ein Retro, wie so ein Eisfahrrad, nur ohne Fahrrad. Das ist dann für kleinere Events, gerade für Hochzeiten eignet sich das super. Ja.
Ja, toll. Wo kann man dich denn finden? Also, wenn jetzt wollen doch bestimmt Leute nachgucken, ne? Was muss man
Ja.
eingeben und wo muss man suchen?
Das wäre super. Also Odenwälder Eismädchen. Ich bin bei Insta, Facebook und mich findet man natürlich überwiegend im Odenwald oder den angrenzenden Gebieten. Ich wohne direkt an der bayerischen Grenze. Also da findet man mich dann auch im Raum Miltenberg, Aschaffenburg, Odenwald, ja, ja, Darmstadt eigentlich, ne? Darmstadt und bis Richtung Heidelberg, so diese Gegend. Ich habe einen WhatsApp-Kanal, da poste ich dann immer die Termine, wo man mich findet, weil ich ja keine so, also ich habe zwei feste Termine in der Woche, aber sonst immer relativ offen, wo eben Feste bei uns anstehen oder feiern und so weiter. Genau.
Okay. Und genau, du hast gesagt, du hast zwei feste Termine. Du hast mir gerade vorher schon gesagt, du stehst auch mal auf dem Markt. Und da habe ich mich gefragt, kommen dann nicht auch mal ehemalige Schüler vorbei mit ihren Eltern?
Tatsächlich ja. Also es sind einige Kinder auch vorbeigelaufen, die das eben nicht wussten, weil ich auf dem Wochenmarkt stehe in dem Ort, wo ich an der Grundschule gearbeitet habe. Und da sind schon Schüler vorbeigelaufen, so gucken mich an. Bist du nicht die aus der Schule? Oder ja, du bist doch die Frau. Ja, genau. Ja, doch, doch. Und ja, ich hatte auch schon Besuch von Schülern. Das ist dann ganz süß, weil ja, sie mich so ganz verblüfft anschauen. Ja, was macht die denn jetzt da hinten? Ne? War die nicht erst in der Schule gewesen?
Wohnt die nicht in der Schule, wie alle Lehrer? Die haben doch gar kein
Genau.
Leben. Die
Genau, die wohnen alle in der Schule.
wohnen im Lehrerzimmer. Okay, wie schön. Und wie ist das so für dich? Also ist das ein angenehmes Gefühl, ein unangenehmes Gefühl, ein seltsames, wenn man so die Seiten wechselt?
Nee, kein unangenehmes Gefühl, nein. Eigentlich ein positives Gefühl. Also mit Eis kann man so viele glücklich machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, ja.
Ja.
Also.
Mir fällt gerade ein, ich habe letzte Woche zum ersten Mal ein Lied gehört von Reinhard May, das heißt Menschen, die Eis essen. Das ist so niedlich. Das musst du dir anhören. Das ist
Ja,
jetzt nur ein
kenne ich gar nicht.
Side-Fact.
Ja.
Das ist so niedlich. Es ist einfach so eine Momentaufnahme, wie Eis Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, egal wie es gerade in ihrem Leben aussieht.
Das ist doch schön,
Ich
ja.
habe früher immer ganz viel Reinhard May gehört, aber das kannte ich noch nicht. Und das fand ich so süß. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil du das sagst. Ja, Eis ist einfach was, egal wie es gerade aussieht. Eine Kugel Eis katapultiert einen in die Kindheit und man schlägt das Eis und dann ist man gerade mal glücklich, ne?
Genau, das stimmt. Ja, das ist wirklich so. Also, es gibt ganz wenige Leute, die kein Eis mögen. Und die meisten freuen sich immer darüber und sind wirklich glücklich. Also es stimmt, man zaubert ein Lächeln ins Gesicht und das ist einfach auch schön, jemanden glücklich zu machen. Also ich sehe es von der Seite aus, ja.
Ja, jetzt ist das Ganze aber ja mehr als du stehst da jetzt mit wunderschönen Eissorten, sondern da hängt ja diese ganze Produktion dran. Hast du
Richtig.
dir eine Produktionsstätte angemietet? Gibt es da eine Immobilie? Da ist ja auch Gesundheitsamt wahrscheinlich mit im Spiel. Das ist ja
Genau.
eine ganz neue Welt, mit der du dich da beschäftigen musst, ne?
Genau, richtig. Ja, ich habe tatsächlich überall gesucht nach Produktionsräumen und habe nichts gefunden. Aber ich habe das Glück bei uns im Kellerraum, also Keller hört sich jetzt so dunkel an, aber das ist eigentlich Untergeschoss. Da haben wir einen Raum gehabt und nach Überzeugungsarbeit meiner Eltern durfte ich den verwenden, genau. Hab das Gesundheitsamt kommen lassen, habe einfach erstmal gefragt, hier, ich möchte gern das und das machen. Ist der Raum dafür geeignet? Was muss ich noch verändern? Und da haben wir das alles genau besprochen. Und daraufhin habe ich eben diesen Raum umbauen lassen. Und da produziere ich und es ist auch ein Glücksfall eigentlich im Nachhinein, dass ich das zu Hause mache, weil so bin ich einfach viel flexibler, gerade mit den Kindern oder wenn ich mal zwischendurch mal kurz was erledigen muss. Und genau, und ich produziere zu Hause, wird gelagert zu Hause, ich mache den Verkauf, den Kundenkontakt, Bestellungen, alles, was eben dazugehört. Ja, One-Woman-Show sozusagen.
Okay, und du hast ja auch ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und ohne Zusatzstoffe,
Genau.
Geschmacksverstärker und sowas, ne?
Genau. Also ich produziere das Eis, wenn immer es möglich ist, mit regionalen Zutaten. Also ich bekomme die Milch, die Sahne, den Joghurt von einem regionalen Molkerei. Dann versuche ich auch das Obst, soweit es halt irgendwie regional angebaut wird, von Händlern, Obst-, Gemüsehändlern zu bekommen. Und ich verwende halt keine industriellen Produkte. Also wirklich für jede Eissorte habe ich ein eigenes Rezept. Und es kommt nur rein, was reingehört. Also meine Allergen- und Zutatenliste ist fast leer. Also steht nur Milch oder halt Haselnuss oder Nüsse, ne, als Allergen oder Zusatzstoffe drauf. Und das schmeckt mir einfach den Unterschied. Das schmeckt, die Leute, die bei mir ein Eis gegessen haben, also ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen, so wow, das Eis schmeckt so gut. Und auch in unserem Freundeskreis, die Kinder haben jetzt schon gesagt, nee, Eisdiele wollen wir nicht, wir wollen zu Tina, weil es schmeckt das Eis. Also die habe ich schon infiziert.
Okay.
Ja.
Das ist ja aber ein Multitasking und Netzwerken und dann auch noch Rezepte erfinden und das alles selbst machen. Das ist ja wirklich komplett, hast du dich da beruflich, also sowieso neu erfunden, ne? Aber auch das ganze Tätigkeitsfeld. Es ist ja wirklich alles Neuland.
Ja.
Wie erlebst du dich selbst da drin? Also ich könnte mir vorstellen, das ist auch sicherlich manchmal ein bisschen überfordernd oder zu Anfang auch gerade. Wie wächst du da rein?
Ich glaube, ich war schon immer so, ich schaffe das schon. Also wenn ich mir es vorstellen kann, dann packe ich das. Und klar, in der Theorie ist es immer noch mal anders wie jetzt in der Praxis, aber ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ich wusste, dass es viel Arbeit wird. Aber irgendwie komme ich da schon rein. Also wenn ich schon einen Businessplan hinkriege mit den ganzen Zahlen, da habe ich mir gedacht, dann kriege ich den Rest auch noch hin. Also ich habe ja nicht von 0 auf 100 angefangen. Also ich war tatsächlich in dieser besagten Elternzeit, wo ich mir einfach Zeit für mich genommen hatte. Da habe ich dann einen kleinen Nebenjob angenommen in der Eisdiele, auch in der Eisküche. Weil ich einfach wissen wollte, macht mir das überhaupt Spaß? Liegt mir das? Einfach auch mal reingucken in die Praxis, weil das nur im Kopf sich vorstellen ist schön gut, aber wie sieht es dann jetzt wirklich in der Praxis aus? Und da habe
Super.
ich dann einen Sommer drin gearbeitet und fand das total klasse. Also da habe ich wirklich viel mitgenommen. Und dann habe ich noch überlegt, okay, es geht weiter. Ich gehe an eine Eisfachschule und mache da ein Seminar und habe mich
Das
da
gibt
eben.
es.
Ja, das
Das
gibt
ist ja
es.
abgefahren. Okay.
Ja, es gibt eine Eisfachschule, und da war ich dann gewesen und habe da eben noch ein bisschen mehr von den Profis lernen können, auch Kontakte geknüpft. Und da hatte ich jemanden kennengelernt, der hat mich dann später angeschrieben, hat gemeint, hey Tina, ich mache in Frankfurt eine Eisdiele auf. Hast du nicht Lust, mir dabei zu helfen? Weil du hast ja schon Erfahrung da drin. Und da habe ich dann letztes Jahr mit ihm zusammen praktisch die Eisküche gewuppt, habe da die Mitarbeiter eingearbeitet und habe da ein bisschen am Anfang eben dafür gesorgt, dass das in der Eisküche läuft. Und hatte parallel dazu ja diesen Antrag für die regionale Förderung schon geschrieben und das hat sich alles so rausgezögert, sodass ich erst dieses Jahr starten konnte. Also ich hatte praktisch schon 2 Jahre Erfahrung in der Eisküche. Und das war auch wertvoll, weil da bin ich nicht gleich bei Null jetzt gestartet. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, wie die Produktion funktioniert. Was jetzt halt dazu kommt, ist Rechnung schreiben. Da hatte ich keine Erfahrung, ne? Kundenkontakt, gut, hat man als Lehrer ja eh, ob ich jetzt mit Eltern, mit Kollegen spreche oder jetzt eben mit den Kunden, die eine Buchung anfragen, ist jetzt kein großer Unterschied für mich, ne? Ja, es ist unheimlich viel Arbeit, auf jeden Fall. Ich denke, wenn man selbstständig, sich überlegt, selbstständig zu machen, dann ist es wichtig, dass man gerne arbeitet, dass man dafür brennt, dass man weiß, was man tut und dass man dahinter steht. Weil ich glaube, sonst wird man das nicht durchhalten. Also ich arbeite praktisch jetzt 7 Tage die Woche, weil einfach so viel ansteht. Aber es macht unheimlich viel Spaß und für mich ist das wie so eine Befreiung. Also diese Freiheit, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich arbeite für mich selbst und ich mache etwas, was ich machen wollte, was ich aufgebaut habe. Und es ist so ein tolles Gefühl, eine tolle Erfahrung, ja.
Ja, viele sagen, wenn die so aus dem Lehrberuf kommen oder noch im Lehrberuf sind und wirklich an einer Grenze sind, am Belastungslimit, dann sagen viele, oh, ich könnte überhaupt keinen Vollzeitjob in einem anderen Job machen. Ich könnte es nicht. Und ich kann auch nicht ohne Sommerferien. Ich komme nicht klar ohne Herbstferien. Ich brauche diese Zeiten. Ich will was, wo ganz klar Wochenende ist, möglichst Teilzeit, sonst ist es mit meinen Kindern nicht vereinbar. Ich würde das nicht schaffen. Und du, was macht es bei dir möglich, dass du, ich meine, du arbeitest jetzt richtig, richtig viel, vielleicht
Ja,
sogar,
ja.
meinst du mehr als Lehrerin oder weniger? Oder es ist einfach anders? Oder wie würdest du sagen?
Also ich denke, es ist vergleichbar mit der Zeit am Anfang, wo ich Vollzeit mit Klassenführung gearbeitet habe. Kann man es vielleicht schon vergleichen, weil da hatte ich tatsächlich auch 7 Tage die Woche gearbeitet und immer mal wieder hat eine Stellschraube hier und da mal was verändert und na, das war noch nicht perfekt und da muss ich noch irgendwas, ein Arbeitsblatt noch ein bisschen verschönern und also ich glaube, damit kann man es vielleicht so annähernd vergleichen, aber ich habe dann wirklich auch die Jahre über gemerkt, dass ich mich von Ferien zu Ferien geschleppt habe und Wochenende und oh, endlich und ich denke aber, es ist der Unterschied darin, dass dieser Lehrberuf einfach für mich nicht der richtige Job war. Ich mich da drin nicht wohlgefühlt habe und einfach viele Dinge nicht mehr zu meinem Leben, zu mir gepasst haben. Ne? Also ich habe den Beruf ja 98 gewählt. Das war noch ein analoges Zeitalter. Ich war Jugendliche, ja, mit 19. Heirat, Kinder war noch weit entfernt. Also ich habe einfach diesen Job damals unter anderen Bedingungen gewählt, ja. Und in den Jahren hat sich einfach unheimlich viel verändert. Sei es jetzt das digitale Zeitalter oder auch mittlerweile 2 Kinder verheiratet, das ist ein anderes Leben. Und ich habe mich auch verändert, die Welt hat sich verändert und ich habe dann einfach nicht mehr in diesen Lehrerberuf gepasst. Ja, von Anfang an war es schon ein bisschen schwierig, aber das hat sich über die Jahre gesteigert und ja, ich habe Teilzeit gearbeitet, hatte auch nie vor, das mehr zu aufzustocken, weil es einfach unmöglich für mich zu handeln war, diese Arbeitsbelastung im Lehrerberuf. Aber der Unterschied jetzt zu dem Beruf, obwohl ich jetzt 7 Tage arbeite, ist einfach, ich lebe dafür. Also ich brenne dafür. Das macht mir unheimlich viel Spaß und ich sehe auch manche Teile der Arbeit nicht als Arbeit an. Also das ist für mich auch ein Vergnügen. Also wenn ich mal eine kurze Pause brauche, dann lege ich mich aufs Sofa, mache Insta, was ja eigentlich auch meine Arbeit ist, aber es ist irgendwie für mich auch mit viel Spaß verbunden. Oder auch der Eisverkauf. Also wenn ich mir mein Auto setze und dann mit meinem Wagen losfahre, ist es so ein Gefühl von Freiheit, das ich dabei empfinde. Und das macht die Arbeit einfach ganz anders. Also ich habe bis jetzt noch keine Sommerferien vermisst. Klar, die Sommerferien fallen für mich jetzt komplett weg. Das ist meine Hauptarbeitszeit. Und ich freue mich definitiv auch auf den Urlaub, den ich hoffentlich irgendwann mal Winter nehmen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf allen Vieren dahin krieche und denke, boah, 7 Tage arbeiten und ich brauche jetzt unbedingt mal Auszeit, sondern irgendwie gibt mir der Job momentan, dieses Verkaufen und Produzieren einfach so viel zurück, dass ich nichts vermisse. Ja, also so würde ich es beschreiben. Auch wenn es viel Arbeit ist, aber es ist eine erfüllende Arbeit und eine, die mich glücklich macht und Auch der Kundenkontakt. Also ich freue mich immer, ich habe einen ganz tollen Freundeskreis, der auch fast immer da ist, wo ich Eis verkaufe. Und
Die
die
wiegen alle schon
kommen.
5 Kilo mehr jetzt, weil sie immer so viel Eis bei dir
Ja, sie
kaufen.
meckern schon. Ja. So, wenn du noch mehr gute Sorten machst, dann nee, das kann jetzt nicht mehr essen. Ja, und es ist einfach ganz toll, auch diesen Kundenkontakt, dieses Positive, ne? Also es ist jetzt noch keiner gekommen und hat sich bei mir beschwert irgendwie oder hat mir einen Anwalt hinterher gehetzt oder irgendwie gemeckert oder gestänkert oder so. Das ist ja, erlebt man ja leider im Lehrerberuf oft. Aber das ist einfach dieses Positive, was auch von den Leuten zurückkommt, was einem so viel gibt und diese Wertschätzung. Also ich hab mal so überlegt, ich glaube, ich habe im ersten Monat meiner neuen Tätigkeit mehr Wertschätzung erlebt als in meiner kompletten Laufbahn als Lehrerin. Das klingt jetzt hart, aber es ist, glaube ich,
Wow.
auch einfach so. Es ist leider so. Ja.
Wow. Von wem und in welcher Form? Einfach in Form von Danke oder freundliche Gesichter? Wie machst du das fest, diese Wertschätzung?
Die Wertschätzung, ja, einfach für dieses glücklich, also das Lächeln, dieses, ach cool, dass du wieder da bist, oder auch Leute, die extra gucken, wo stehe ich? Ich komme extra zu dir, weil dein Eis so toll ist. Und auch die Rückmeldung, hey, dein Eis, das schmeckt so gut und schon lange kein gutes Eis mehr gegessen. Wirklich Leute, die auch einfach dann zu mir kommen oder mich immer wieder besuchen, auch gerade mein Freundeskreis, der wirklich immer wieder kommt und meine Stammgäste schon sind und fremde Leute, die dann stehen bleiben und ein Gespräch mit mir anfangen und ja, ich habe gehört, du machst es jetzt mit dem Eis und ja, wie läuft's denn? Also diese Wertschätzung, indem sich jemand dafür interessiert, ne? Weil gerade der Lehrerberuf, ich finde, es ist eine schwierige Stellung in der Gesellschaft, ne? Weil das über die Jahre hinweg wurde ja viel dafür getan, dass eben die Wertschätzung ja abgenommen hat, ne? Also gerade auch in der Grundschule, wo man jeden eingesetzt hat, ob Abi oder nicht, ob pädagogischer Background oder nicht, für Unterrichtsgarantie oder ja, Vertretungsstunden und das war einfach, ist so ein Schlag ins Gesicht für jeden Lehrer, der da hart arbeitet, studiert hat, pädagogisches Wissen und Hintergrund und hat top ausgebildete Fachleute und ja, und dann eben keine Wertschätzung bekommt für das, was man tut, weil ich muss sagen, also ich kann jetzt nur für die Grundschule sprechen, weil ich keinen Einblick jetzt in die weiterführenden Schulen habe, aber wirklich alle Grundschullehrer und Lehrerinnen, die ich kenne, die machen so einen guten Job und brennen dafür und die Kinder stehen ja an erster Stelle. Oh, jetzt werde ich emotional. Ja.
Also, das bewegt dich natürlich weiterhin, ne? Also diese 22 Jahre, die werden dich immer begleiten und es wird immer ein großer Abschnitt deines Lebens gewesen sein.
Ja, definitiv.
Okay.
Ja, ich bin da echt emotional, muss ich sagen. Weil ich denke, oh, ich muss mal kurz durchatmen.
Alles gut.
Ich glaube, ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum es so schwer fällt, aus dem Lehrerberuf auszusteigen. Und ich glaube einfach, dass man als Lehrer so viel Emotionen da reinpackt, so viel von sich selbst. Man gibt einfach so viel mehr, weil man nicht mit Computern oder mit Dokumenten arbeitet, sondern eben die Kinder vor sich hat. Und ich glaube, deswegen macht's eben, ist es eben schwierig auszusteigen, ne? Weil man eben mit seinem Herz da drin hängt.
Ja, würde ich auch so bestätigen. Also, auch wenn man eigene Kinder hat, man agiert ja aus Liebe heraus und das tut man im Lehrberuf ja auch, ne? Also
Ja,
man
das
gibt
stimmt.
ganz viel Liebe rein und gibt deswegen ja auch mehr, als man formal vielleicht manchmal müsste.
Richtig, ja.
Genau. Und das Ganze, die Kehrseite in Kauf zu nehmen, das macht man ja auch aufgrund dieser Liebe, die da reinfließt und der Beziehung und dem, was da hoffentlich wächst, ne? Und ja, gleichzeitig, wenn die Kehrseite aber zu viel Tribut einfordert, dann wird es immer schwieriger. Und es ist sehr schwer zu sagen, wann der Kipppunkt erreicht ist, wann man nicht mehr bereit ist, die andere Seite zu geben. Ne?
Ja, ich glaube, da muss der Leidensdruck enorm groß sein. So war es bei mir. Also ich glaube, ich habe erst ernsthaft drüber nachgedacht oder umzudenken, als eben der Leidensdruck zu groß war. Vorher versucht man irgendwie, ach, man macht es ja für die Kinder. Ne? Also man kann unheimlich viel erreichen in dem Job. Es ist ein toller Job, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Ja.
Und jetzt bist du in einem Metier, wo zumindest diese Art der Abgrenzung für die Dauer eines Eises. Ne? Und trotzdem kommen die Leute immer wieder und es gibt eine Beziehung und eine Bindung und eine Wertschätzung, die da transferiert wird, ohne dass man selber sein Herz zerteilt dafür. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, ich sag immer so, im Herzen bleibe ich irgendwie immer Pädagogin. Das wird so bleiben. Auch die Erinnerungen an einige Kinder, ja, die bleiben einfach. Weil man kann so viel verändern bei einigen.
Ja.
Also im positiven Sinne, ne? Dass man eben Kinder prägt, die von zu Hause ja nicht so viel mitbekommen oder ja nicht so viel Wertschätzung bekommen oder auch Zeit oder Zuneigung. Und für die Kinder habe ich schon immer gebrannt. Also, ja.
Ja.
Jetzt mache ich sie glücklich mit einer Eiskugel.
Genau.
Ah.
Ja. Wir kommen langsam in Richtung Ende unseres Gesprächs, liebe Tina. Jetzt hören ja sicherlich viele Personen zu, die sich total inspiriert fühlen von deinem Mut und deiner Kreativität. Und gleichzeitig haben wir gehört, das hast du dir auch sehr hart erkämpft, dir das erlauben zu können oder zu dürfen und natürlich auch ganz viel investiert. Es geht nicht nur um die Erlaubnis, sondern auch wirklich, puh, da steigt man richtig ein in dieses Business mit Investment und das macht man nicht mal eben so, ne?
Ja.
Und du bist aber da reingewachsen, denn wir haben ja gerade gehört, im Dezember 2022, da war das alles noch überhaupt nicht spruchreif. Da hätte es überall hingehen können, ne?
Richtig, genau.
Was würdest du einer Person sagen, die an diesem Punkt steht? Leidensdruck hoch, also einer Lehrperson natürlich, ne? Mhm. Leidensdruck hoch und es ist irgendwie alles offen.
Also ich denke, es ist ganz wichtig, bei sich selbst zu bleiben, auf sich selbst zu hören und rauszufinden, was möchte ich? Was ist mir wichtig? Wo liegen meine Stärken? Auch, ja, woran habe ich Freude? Also was macht mir Spaß? Und ich glaube, mir hat diese Aussage geholfen, jeder hat das Recht auf eine Veränderung, auch ein Lehrer. Und das musste ich mir ganz oft sagen und das hat bei mir echt Wirkung gehabt, weil ich habe mir dieses Recht vorher nicht eingeräumt. Weil ich dachte, nee, Lehrer ist ja eh Lehrermangel und ja, man macht es für die Kinder. Aber ich muss mir immer wieder diesen Satz sagen, nee, jeder hat das Recht auf Veränderung, auch ein Lehrer, wenn es nicht passt. Und wichtig war, das habe ich dann auch im Campus bei euch gelernt, der erste Job muss nicht der perfekte, richtige, super Job sein. Also auch die Möglichkeit rauszufinden, ja, was liegt mir denn? Ne? Dann kann man einen Job erstmal probieren und dann entwickelt man sich vielleicht weiter und kommt dann von einem Job in den nächsten oder ja, vielleicht auch nebenher einfach mal was probieren, ne? Also so wie ich das gemacht habe. Ich habe ja auch nebenher dann in der Eisküche gearbeitet, um zu wissen, rauszufinden, macht mir das überhaupt Spaß? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da seinen Weg geht, wenn man wirklich plant, was anderes zu machen, liegt einem das, macht einem das Spaß? Und das ist die halbe Miete oder die ganze Miete vielleicht sogar schon, wenn eben der Spaß dabei ist und die Leidenschaft. Und offen zu sein, das ist ganz wichtig. Also Dinge auch mal auszuprobieren. Das finde ich auch ganz wichtig, weil vielleicht kommt man dann zu was ganz anderem und merkt, hey, das ist doch eigentlich ganz cool. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es zu mir passt, ne? Also auch einfach mal mutig sein. Was kann denn schief gehen? Also wenn man vielleicht eh vorhat, aus dem Lehrberuf auszusteigen, probiert einfach. Also was kann schief gehen? Ja, klar, es kann der Job kann keinen Spaß machen. Dann sucht man sich einen neuen Job. Man ist ja nicht verbeamtet und festgebunden wie im Lehrberuf, sondern dann suche ich mir halt was anderes, was Neues, probiere aus. Das ist auch eine Freiheit, die ich tatsächlich empfunden habe. Dieses, okay, ich gehe jetzt raus und ich war draußen aus diesem Lehrerjob und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, die Blase habe ich jetzt kaputt gemacht, in der ich war. Und plötzlich steht mir die Welt offen. Also dieses Gefühl hatte ich tatsächlich am Anfang, nachdem ich die Kündigung eingereicht habe. Dieses, es klingt hart, gell? Gefängnis, wenn ich Gefängnis sage, aber so habe ich mich ein bisschen gefühlt, ne? Also diese Schule, was so alles ganz fest strukturiert ist, so einen ganz festen äußeren Rahmen hat, in dem man sich bewegt. Man muss nicht nach außen gucken, weil alles innerhalb dieses Rahmens ist. Und als ich den dann durchbrochen habe und nach außen geguckt habe und auch außerhalb dieses Rahmens war, hatte ich wirklich das Gefühl, boah, die Welt steht mir offen und ich kann alles machen. Das war so ein kleiner Höhenflug, so ach, alles ist möglich, ne? Und das war wirklich ein Gefühl von Freiheit, was ich da empfunden habe. So, hey, wenn das nichts wird, ich bin ja auch davon ausgegangen oder habe mir auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn das mit dem Eis nichts wird. Ja, dann mache ich was anderes. Also mir wird was einfallen. Ich werde irgendwie was finden, was ich machen kann. Ja.
Das lassen wir so auf uns wirken als Schlusswort, liebe Tina. Wir finden dich, wenn wir suchen nach dem Odenwalder Eismädchen.
Ja, würde mich
Vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer aus deiner Region. Ist das eine Idee für euer nächstes Event? Wer weiß. Und ich würde jetzt so gerne als Extro, so als Melodie im Fade-out, Reinhard May, Menschen, die Eis essen, spielen. Aber ich glaube, die GEMA will das nicht so gern. Aber ich werde es dir gleich schicken, Tina. Und
sehr
unsere
gut.
Hörerinnen und Hörer werden sich das auch anhören. Und dann haben die das Gefühl, das Tina hat, wenn sie eine Kugel Eis verkauft. Wie schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Tina, dass du uns diese Einblicke gewährt hast.
Ja, danke für das nette Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.